Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gehend das kleine Putzelchen.
Nee, ich hab's noch geschafft, oder? Wir haben hier so einen Countdown. Hier ist übrigens Aktenzeichen Paranormal für die, die es noch nicht gemerkt haben und irgendwie im Internet falsch abgebogen sind. Genau, aber wir haben hier so einen Countdown, wenn wir anfangen aufzunehmen, gerade insbesondere mit Bild für die Leute, die es noch nicht wussten. Es gibt auch Bild hier zu diesem schönen Podcast.
Also ein Bild. Läuft,
also ein Bild. Nicht Standbild, sondern Bewegtbild auf YouTube. Ja. Genau, und bevor wir diese Aufnahme starten, läuft da immer so ein 5-Sekunden-Countdown runter und den habe ich gerade zum herzhaften Gähnen genutzt, um dann direkt auf die Null quasi fertig zu sein und damit, hallo Conny.
Hallo Patrick, herzlich willkommen bei Aktenzeichen Paranormal. Wir reden heute über eine Geschichte aus Frankreich. Wir sind im Jahr 1986 in Saint-Quentin. Und wir reden von Lucie und Jean-Marc und die zogen nämlich da gemeinsam mit ihrem Hund in ein Haus und es sollte das perfekte Glück werden, so wie bei euch.
Ich muss kurz überlegen, was war nochmal, Hund auf Französisch, komm, da komme ich nochmal drauf.
Weiß ich nicht.
Chien, so, alle meine Französisch-Freunde, ja.
Kann das so sein. Auf jeden Fall ist es ein bisschen so wie bei euch, ihr seid mit Hund in der Wohnung gezogen, die in ein Haus.
Nee, der Hund ist später eingezogen.
Das ist ja auch egal, aber es ist so ein bisschen wie bei euch, es ist das perfekte Glück. Und er war LKW-Fahrer oft unterwegs und sie dagegen mit Hund zu Hause.
Also quasi bei uns ist es umgekehrt.
Richtig, Alicia ist mit so einem 40-Tonner unterwegs.
Richtig.
Und du und bist mit Hund zu Hause und immer wenn sie Fahrerpause hat und auf dem Rastplatz strandet, dann fährst du mit dem Roller los und bringst dir Konserve.
Ja, genau so.
Ja.
Rolle. Habe ich das jetzt eigentlich schon erzählt, dass ich mit dem Roller auf die Schnauze gelegt
habe? Du hast dich auf die Roller auf die Schnauze gelegt, ja, aber du lebst ja noch und das ist schön.
Ja,
Leute, dir ist nichts
fahrt
passiert.
Einfach nicht bei Schnee. Nee, fahrt nicht bei Schnee, Roller. Also ich bin auch nicht bei Schnee gefahren, aber...
Ist halt auch dumm.
Es lag ja kein Schnee mehr. Das war der Tag, als quasi die Plusgrade waren und eigentlich nirgendwo mehr was war und dann stand mir halt so ein Postbote ein bisschen im Weg und da war eine Schneematschspur und ich wollte nur ausweichen.
Ist halt anstrengend. Ja, es tut mir, also, bin froh, dass dir nichts passiert ist.
Ja, ich auch. Ich bin auf den Füßen.
Dass dir nichts passiert ist. Aber wir reden jetzt von den Belmers. Die hatten nämlich gerade erst ihr neues Zuhause in Saint-Quentin bezogen und befanden sich noch im Prozess vom Einrichten und Auspacken, was ich ja liebe.
Oh Gott, nein.
Das ist doch so schön. Ich bin schon irgendwie 14 Mal umgezogen in meinem Leben. Ich habe immer gehasst, Kisten zu packen und zu schleppen, ja. Aber das Auspacken fand ich schön.
Nee, also der Moment, wenn es wirklich alles fertig ist, wenn du das hinter dir hast, das Auspacken, die...
Ihr seid doch bestimmt der einzige Haushalt im Leben. Wir haben ja viel Rückmeldung bekommen über die Schublade, ja. Viele Menschen haben die Schublade, nur ihr nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, also wahrscheinlich ist es auch so, 90%, nee, ich sag mal 95% der Menschen außer dir kennen das. Du richtest die Küche neu ein und denkst dir, boah, das ist richtig geil geordnet. Und eine Woche später ist das Thema über den Haufen geschmissen, so wie bei allen anderen Menschen, nur bei euch nicht.
Nee, das ist bei uns genauso. Hallo, ich wohne in diesem Haushalt.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das, also gerade so, ich weiß nicht, ob die auch üblich oder unüblich ist, aber die Tupperware-Schublade, das ist einfach ein lebender Organismus, das ist ein lebendes System und das kannst du, das ist schon am selben Tag, wo du es geordnet hast, ist es schon wieder zerstört. Also,
vor allem, weil die meisten Dosen keinen Deckel haben.
Ja, oder generell irgendwie. Und von wem kommt jetzt auf einmal die Dose her? Aber warum fehlt jetzt nochmal die Dose? Also, das, nee. Also,
so Sachen, die ich mich überhaupt nicht frage. Ich habe hier übrigens, wenn man das sieht im Bild, ich habe übrigens ein Räucherhölzchen.
Ist das das, was du von unserem Medium bekommen hast?
Ja. Ach, damit verräuchert man Geister.
Schön. Hast du noch nicht gebraucht, weil ist ja wahrscheinlich wie so ein Exit-Spiel, was du einmal nutzen kannst, danach ist es zerschnippelt.
Das weiß ich gar nicht. Aber zurück, wir gehen mal zurück ins Haus nach Saint-Quentin oder genau. Quentin. Und das ist so ziemlich strange, weil es tauchen auf einmal einfach Flecken auf dem Küchentisch auf. Und wir reden jetzt hier nicht so von Flecken, weil du deinen Kaffee verschüttet hast, sondern die Flecken, die waren rot und die schienen sogar ja schon eingetrocknet zu sein. Das heißt, es sind so eingetrocknete Flecken, die waren dann da und sie hatten ungewöhnliche Muster. Und die erinnerten an Schlammspritzer, aber alles, wie gesagt, in Rot. Und der Vergleich mit Blut, der ging ihr damals auch schon bereits durch den Kopf.
Der ging auch mir gerade so durch den Kopf. Also gerade wenn du so Schlammspritzer, gut, jetzt hieß es noch in Rot, aber wenn man jetzt so ein Dunkelrot, das ist ja schon getrocknetes Blut eigentlich.
Aber ja. Sie hefteten anfangs noch nicht so viel zur Bedeutung an die Flecken und vermuteten, es ist so, ja, bei der Renovierung und da kann ja mal was dreckig werden und so, ne? Auf die Idee würde ich überhaupt nicht kommen. Es, also, ich, mal ganz ehrlich, das ist so ein bisschen schön geredet. Da tauchen Flecken auf, ich wisch die mal weg, sie sind wieder da, sie sind rot, sehen aus wie Blut, ja. Ach, beim Einpacken ist da was passiert. Ja, aber was war denn in der Geschirrkiste, was rot ausgelaufen ist?
Aber gerade, also, ja, aber vielleicht, wenn du sogar von der Geschirrkiste redest, dann klingt jetzt auch ein bisschen makaber, aber vielleicht bist du ja beim Geschirrauspacken an irgendwas so ein bisschen, weißt du, eingerissen und dann hast du mal kurz da drauf getroffen.
Ich habe gerade riesige Hände, du merkst doch, wenn deine Hände riesig sind.
Nicht immer. Also, wenn du dir so eine kleine Wunde, die aber blutet wie Sau, wenn du dir die holst.
Das merkst du doch, wenn du blutest.
Nicht immer.
Ach, Paddy.
Nicht immer. Das ist so. Und ich sag dir aber...
Ja, aber dann überlegst du doch, wenn du das wegwischst, überlegst doch, wo kommt denn das her? Und dann guckst du vielleicht mal an deine Pfoten, ob ja, vielleicht ein Stigmata ist oder...
Aber vielleicht, also Umzug, das machst du ja nie alleine, du hattest Helfer. Vielleicht hier hat sich
der Kumpel... Ja, dann frag mal.
Ja, haben sie ja vielleicht gemacht.
Ach, und eine Flasche Ketchup kann es ja auch nicht sein.
Na... Ich kann verstehen, dass man nach rationalen Erklärungen sucht und in dem Kontext auf jeden Fall auch finden könnte, sag ich mal so.
Naja, Lucy hat auf jeden Fall den Tisch abgewischt, ne? Ja. Die Flecken weggemacht mit einem feuchten Lappen und hat euch irgendwie nichts bei gedacht. Und zu dem Zeitpunkt schienen die Flecken nicht ungewöhnlich genug zu sein, um ernsthafte Besorgnis zu erregen. Nämlich nachdem sie die zunächst eingetrockneten Flecken auf dem Küchentisch entdeckt hatten und diese mit dem Lappen halt weggewischt haben, tauchten, jetzt kommt's, die gleichen Flecken in der gleichen Art plötzlich auch in anderen Räumen auf.
So, das ist der Punkt, an dem ich dann anfange und überlege, Moment, was könnte das jetzt sein?
Ja, das hat die auch stutzig gemacht, ja.
Zu Recht, ja.
Weil da waren Flecken auf der Bettwäsche im Schlafzimmer. Die hatten das gleiche Muster wie auf dem Küchentisch. Oder, das hat so eine rote Flüssigkeit, die halt wie auf die Bettwäsche getropft war. Und sie dachte halt dann doch schon eher so, das könnte Blut sein. Aber es war, als ob jemand, die Blutspuren auf dem Bett hinterlassen hätte, während sie schliefen. Das heißt, du gehst abends ins Bett, da ist alles noch fresh und clean und schön überzogen und mit diesen Weichspüler gedufteten Kram fresh und am nächsten Morgen ist deine lupenreine Bettwäsche.
Weiße Bettwäsche, ja.
Weiße Bettwäsche ist auch eine No-Go.
Haben ist wir auch, oder? Ja, wir haben weiß-blau haben wir auf jeden Fall, aber jetzt so reines Weiß, nee.
Ist eh Blut überzogen.
Ja, das ist krass. Also, würde ich mich absuchen. Wenn du dann halt nicht fündig wirst, klar, dann wird's seltsam, aber ich würde erstmal gucken, irgendwie hast du dir, weiß ich nicht, ein Auge ausgekratzt beim Schlafen oder so.
Gott, oh Gott, was sollen immer diese Daumen hier in dem Bildschirm?
Sind jetzt, ey, jetzt schon mal wieder? Ganz kurz für die Menschen, also wir lassen das ja auch immer laufen zwischen unseren Aufnahmen und wenn wir so zwischendurch quatschen und die sind seit eben irgendwie sehr häufig am Auftreten, diese Daumen. Also, wir kriegen sie jetzt, glaube ich, auch nachträglich nicht mehr raus, oder?
Nee, die sind jetzt auf der Augen.
Es tut mir leid, Leute, ich mache hier gar nichts.
Aber es gab ja die roten Bettflecken auf der Bettwäsche und das war aber nicht nur die einmalige Erscheinung, nämlich die kamen immer wieder regelmäßig und die konnten halt sich auch keine Erklärung machen, wie diese Flecken entstehen konnten. Sie schienen einfach aus dem Nichts zu kommen. Und das war aber nicht das einzige Problem.
Das ist richtig, denn diese Familie, die bemerkten dann auch, dass ähnliche rote Flecken an den Wänden anderer Räume im Haus aufgetreten sind. Und die roten Flecken an den Wänden in verschiedenen Räumen, das, wie ihr schon im Titel entnommen habt, blutenden Hauses, das war ziemlich verstörend für alle Beteiligten. Und so langsam begann für die eine eher beunruhigende Zeit, wo sie sich dann halt ein paar Gedanken darüber machten. Und da haben wir jetzt ein paar weitere Details zu diesen Flecken an diesen Wänden im Haus, im ganzen Haus. Und zwar, ich fange mal an mit Nummer 1. Die Flecken an den Wänden, die schienen völlig wahllos zu erscheinen. Sie waren nicht auf einen bestimmten Raum fixiert oder an eine bestimmte Wand da im Haus beschränkt und sie tauchten halt stattdessen eben in verschiedenen Räumlichkeiten auf. Darunter war jetzt zum Beispiel das Wohnzimmer, aber auch im Badezimmer. Wir haben eben schon gehört, Bettwäsche, möglicherweise auch andere Bereiche, was die Familie Bellmer nach und nach immer mehr verängstigte.
Und die Flecken an den Wänden, die wirkten halt nicht so wie halt so gewöhnlicher Dreck, aber oder so Verfärbung. Ich meine, welcher Mann verfärbt? Sehr gut, wenn da drin qualmst, verfärbt sich so irgendwann gelb. Aber stattdessen schienen sie so wie Flüssigkeitsflecken zu sein. Also die dunkelroten Spuren so auf einer Tapete, die hinterlässt, als wenn du was verprüppelst. Ja.
Ja.
Und diese Spuren, die ähnelten halt, wie gesagt, dem Aussehen von Blut. Aber Blut, was aus tiefen Wunden floss. Und es gab keine Erklärung dafür. Nichts. Ja, und nachdem die das wieder so mit so einem Schmutzradierer gereinigt hatten, kehrten diese Flecken immer wieder zurück. Ja, und das hat die halt alle irre gemacht, ne? Und die Tatsache, das ist so ein unauslöslich, also das war einfach ein Kampf gegen nichts, also du konntest da nichts gegen machen. Da kannst so viel Schmutzradierer gibt's halt gar nicht, ne?
Wir haben unseren ersten übrigens neulich gekauft und haben da nicht dran geglaubt, weil wir haben ganz kurz abschweifen. Wir haben das einfach noch nicht gebraucht, bis wir einen Hund hatten. Und unser kleiner Carlo, der hat sich nämlich in der Küche, ist so eine Art Fensterbank, die aber halt nicht flach ist, sondern so leicht angeschrägt. Und da hat er sich das quasi reserviert, das Plätzchen, wo er die Pfoten abstellt, um rauszugucken. Und das ist halt einfach echt nach über einem halben Jahr jetzt ziemlich dunkel geworden. Und wir haben jetzt einfach mal gedacht, okay, wir hören jetzt mal hier auf Ratschläge, holen uns so einen Schmutzradierer. Und wir haben unseren Augen nicht getraut, als diese Wand danach wieder weiß war. Also hier keine Werbung. Ihr habt noch nie einen
Schmutzradierer benutzt.
Nein. Aber jetzt werden wir, glaube ich, nichts anderes mehr machen. Also es ist einfach eine helle Freude gewesen, darüber zu wischen und zu sehen, ey, das ist einfach... Also ich habe es ja nicht geglaubt. Das war für mich ein paranormales Mysterium. Gut, aber die vielleicht auch. Wir schauen jetzt nochmal weiter, weil sie haben diese Flecken gründlich weggereinigt und trotzdem kamen die immer wieder zurück. Sie waren verwirrt und waren auch dann so langsam sehr in Sorge, diese Familie Bellmer, und konnten da einfach erstmal nichts dran tun. Und die bilden somit das Schlüsselelement eben von den unheimlichen Ereignissen im blutenden Haus. Ja, wie ging es weiter? Sie haben versucht, die Ursache irgendwie doch herauszufinden, und nach der Reinigung und nach der Rückkehr auch waren sie aber immer noch ratlos. Es war jetzt nicht so, als ob sie nicht ausgelöscht werden könnten, weil sie haben sie ja schon weggekriegt, aber sie kamen wieder und wie ging es weiter?
Ja, das gab dann nicht nur die Flecken in den Wänden, an den Wänden, von den Wänden, es gab dann auch wieder weiterhin Flecken auf der Bettwäsche und dann gab es noch weitere Phänomene, nämlich laute nächtliche Geräusche, die von schepperten Töpfen bis zu unheimlichen Flüstern reichten.
Oh Gott.
Eine Kombination von Ereignissen, die natürlich dich wirklich wahnsinnig macht. Und nicht, dass es schon genug wäre. Nee, es kamen noch Geräusche wie Klopfen, welches man nicht orten konnte. Und eine Art Stöhnen dazu, welches man ab und zu im ganzen Haus hörte. Meist aus dem Erdgeschoss, aber sicher war man sich da auch nicht. Und dann haben sie was gemacht und haben überlegt, okay, wir nehmen jetzt hier mal so ein Weizenmehl, ne, und oder so ein Mehl und verteilen das mal auf den Boden und gucken, ob die halt, ob es einen Eindringling gibt, der hier irgendwie, der da auftaucht. Und die waren dann halt eine Nacht weg, haben überall Mehl verteilt, da hätte ich auch keinen Bock drauf, ne? Den ganzen Kram muss der wieder wegmachen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und kehrten nach einer Nacht wieder zurück ins Haus und fanden diese rote Flüssigkeit, wie gesagt, an den Wänden, aber das Mehl, das blieb unberührt.
Das macht man das wirklich? Würde man das wirklich machen? Würde man quasi eine Familie mit Mehl auslegen, ja?
Natürlich.
Ich meine, gut, denkst, was haben wir gesagt, wir sind in den 80ern gerade, oder?
Ja, aber wenn du denkst, es kommt jemand in die Bude, das ist doch der perfekte Ding, um zu gucken, ob Fußspuren, weil Mehl ist ja hartnäckig.
Das stimmt schon. Aber wenn da jemand in die Bude kommt, klar, wenn er das jetzt irgendwie bei Nacht und Nebel macht, wenn es dunkel ist, da siehst du nicht viel. Aber wenn das jetzt irgendwie, also ja, ansonsten würde ja ich halt sagen. Ja, ja, nee, worauf ich hinaus will, ist, dass ja auch ein potenzieller Einbrecher oder Eindringling das Mehl sehen könnte und sich denken würde, haha, da laufe ich doch drum rum.
Ja, aber wenn du jetzt so einen Flur komplett mit Mehl auslegst, über mehrere Meter.
Dann gehe ich da nicht.
Ja, aber wenn du jetzt, wenn das.
Reingehen als
ja,
Eindringling.
Und die anderen Räume ebenfalls auch mit komplett mit Mehl bestreust, ja. So ein Radius von 3-4 Metern, weil der nun mal jetzt gerade kein Stabhochspringer ist oder so, ja.
Also, ja, klar. Nee, also ist schon eine legitime Herangehensweise. Aber wie du sagst, auch, ja. es ist ja nichts passiert. Das Mehl ist nämlich unberührt geblieben und dann haben sie halt erstmal keinen anderen Ausweg gesehen, als einfach erstmal die Polizei zu rufen. Und nachdem sie diese eingeschaltet haben und die Polizeibeamten die roten Flecken an den Wänden und anderen Oberflächen im Haus inspiziert hatten, da haben sie dann natürlich erstmal, ist auch sehr naheliegend, Proben von dieser Flüssigkeit zur Analyse mitgenommen. Und die wurden dann, wie man das so kennt, in ein Labor geschickt, um ihre Zusammensetzung und Herkunft zu bestimmen. So, da gab es Ergebnisse und die waren diesmal wohl eindeutig menschliches Blut. Da haben wir es.
Krass.
Und die genaue Zusammensetzung und die Eigenschaften des Blutes, die wurden analysiert, um eben sicherzustellen, dass es tatsächlich auch menschliches Blut ist und nicht jetzt irgendwas, keine Ahnung, Schweineblut vom Metzger irgendwie geklaut und da reingesprüht. Und die Ergebnisse, die waren dann eben natürlich dementsprechend schockierend und nicht nur für die Familie Bellmer, auch für die Polizei, die wahrscheinlich sowas vorher noch nie gesehen hatte.
Ja, das macht natürlich dann auch so ein beschissenes Gefühl, ne? Sind wir mal ehrlich. Also das macht natürlich, das verstärkt natürlich noch dein Unwohlsein und das beschissene Gefühl. Aber ja, und ich glaube auch, dass ich ein bisschen verwirrt wäre, so, ja. Also wenn ich dann überlege, ja. Entweder nimmst du es mit Humor und sagst, okay, ich wohne im blutenden Haus. Und ich muss jetzt damit leben, dass hier als einer rumklappert mit einem Döppen.
Blutet.
Und blutet ständig, weil er kein Pflaster gefunden hat. Weiß ich nicht. Also ich wäre sofort aus. Also, da ist mir wieder so ein Punkt. Scheißt du drauf und ziehst erstmal ins Hotel.
Ja.
Und lässt einfach mal jemanden da durchlaufen, der ein bisschen weit und salzet. Aber gut, wir gucken mal, wie es weitergeht.
Ja, aber also nochmal, ja? Wirklich, vor Augen führen, menschliches Blut, du hast es dann schwarz auf weiß, du kannst es auf nichts anderes schieben. Ich frage mich halt auch noch, man wohnt ja, in diesem Fall ist es eine Familie, die zusammen wohnt, das sind die Menschen, die dir da irgendwie so am nahestehendsten sind und fängt man aber an, misstrauisch zu werden innerhalb der eigenen Familie. Das frage ich mich gerade, ob dieser Gedanke entsteht, dass irgendwas in den eigenen vier Wänden vor sich geht, was irgendwie seltsam ist so. Also, muss ja auch nichts Kriminelles sein, aber irgendwas Ominöses würdest du nicht denken. Also, du würdest jetzt in deiner Wohngemeinschaft zu Hause, würdest du nicht denken, kriege ich alles mit?
Ja, aber wer kommt denn auf die Idee?
Ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Naja, keine Ahnung.
Wer kommt denn auf die Idee und blutet mir die Wände voll?
Ich weiß ja auch nicht.
Wer kommt denn auf die Idee und kommt nachts in meine Küche und bückt? Über Bücken alleine ist ja schon scheiße.
Vielleicht beim Schlafwandeln.
Und wühlt die Töpfe dadurch. Ja, also ich habe ja nur auch schon geschlafwandelt, aber da habe ich mich bestimmt nicht gebückt.
Es hieß auch früher immer, dass Schlafwandler sich nicht verletzen können, gell?
Ja, auch das schließe ich dann.
Aber ist das eine Theorie, die haltbar war oder wurde das irgendwann widerlegt?
Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber das ist, also das halte ich ja für ausgeschlossen. Selbst wenn ich, wir haben ja auch Schlüssel für andere Wohnungen, da würde ich doch nachts nicht hinfahren und würde da in die Küche gehen und würde da rumkloppeln. Wobei, jetzt wo ich die Idee im Kopf habe, finde ich es irgendwie vielleicht schon mal lustig bei dem einen oder anderen. Aber nee, das ist genauso scheiße, wie wenn du heiratest und irgendeiner von deinen Freunden, die danach nicht mehr deine Freunde sind, haben Schlüssel zu deiner Wohnung und legen halt alles aus mit Konfetti oder so, selbst ins Klo und in die Wanne und machen das Klo dann noch mit lustiger Folie und so. Das ist scheiße, das macht man nicht. Und
Da ticken wir tatsächlich sehr gleich. Also Leute,
ich finde auch Junggesellenabschiede scheiße.
Cool.
Ja, immer wenn sie so Kostümen mit Kostümen und komischem Scheißdreck da verkaufen, das ist auch sowas, was ich also ich mag's nicht. Ich war da schon mal dabei.
Genau. Aber macht Junggesellenabschiede.
Ich fänd's cool eher so.
Wenn ihr wollt, aber fühlt euch.
Aber ohne Bauchladen und ohne Kostüm. Dann finde ich es cool.
Helene Fischer.
Das wäre mir egal. Ich bin ja so eine kleine, ich kann ja auch mit Schlager, das kann ich ja.
Ich weiß. Ja. Schlager, dein Herz schlägt ins Geheimen ab, wobei es nicht mal geheim, es schlägt für Schlager.
Eigentlich schon, ja, so ein bisschen. Für Alternative Rock und Schlager.
Es wird jetzt sehr gruselig. Ich glaube, wir müssen zurück zum Thema.
Wir müssen zum Thema zurück, weil es wird hier auch gruselig, weil die hatten dann, wie gesagt, die Bestätigung von dem menschlichen Blut. Und du hast aber dann doch so viele Fragen, wo kommt denn das her? Mhm. Die Polizei, die konnte es auch nicht feststellen, wie das Blut an die Wände oder auf andere Oberflächen kam. Es gab weder Anzeichen von Einbrüchen oder Gewalt im Haus. Und es gab noch nicht mal irgendwie eine Idee, wo es herkam. Ja, und dann gab es folgende Idee. Sie haben sich in aller Verzweiflung an ein Medium gewandt.
Das ist die Idee, die erst nicht da war. Richtig. Und dieses Medium, das da eben von der Familie gerufen wurde, das führte eine Reihe von Sitzungen da in diesem blutenden Haus, wie sie es mittlerweile nannten, durch. Und bei denen wurde dann eben versucht, also bei diesen Sitzungen Kontakt mit möglichen Geistern oder übernatürlichen Entitäten herzustellen. Und diese Sitzungen, die waren dann geprägt von einer ganz besonderen Aura. Und es war für alle Beteiligten spannend, weil die wussten halt nicht mehr weiter und haben vielleicht auch schon erwartet, dass jetzt dann wenigstens dabei mal irgendwie was rauskommt. Aber dann, bevor das Medium die Sitzung...
Will man das dann auch noch? Also ich stelle mich so, also klar will man das, aber will man da dabei sein? Oder würde man eher sagen, okay, hier ist der Schlüssel, machen Sie mal. Und wenn Sie was sagen, wenn Sie was gefunden haben, sagen Sie mal Bescheid. Oder willst du dich da an den runden Tisch setzen, an die Hände fassen und sagen, so, jetzt aber auch hier mal Butter bei die Fische. Was ist
vielleicht los? Vielleicht ist das Medium ja da, die professionelle Instanz, die mir sagt, vielleicht hat das ja auch was mit dir oder mit einem hier der Menschen, die im Haus wohnen, zu tun. Und wenn ihr jetzt geht und da passiert nichts und dann bin ich weg und da passiert wieder was, dann hängt ja vielleicht was an euch. So, weißt du? Also es kann ja, ich würde mich da jetzt drauf verlassen, was das Medium möchte. Und wenn Medium sagt, du willst wissen, was Sache ist, ich würde sagen, um die Wahrscheinlichkeit zu verstärken, dass wir was rausfinden, bleib mal besser da. Dann würde ich sagen, okay, Augen zu und durch, glaube ich.
Ja, dann machen wir weiter mit dem Medium.
Ja. Denn das war nämlich so, bevor das Medium die Sitzung durchführte, da hat sich Zeit genommen, um sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Was interessant ist, weil wenn ihr das Interview mit unserem Medium von vor ein paar Monaten noch nicht gehört habt, da war es so, dass unser Medium Jonas gesagt hat, er macht lieber keine Vorbereitung, er möchte so wenig wie möglich wissen, wenn er sich auf sowas einlässt, um einfach nicht voreingenommen zu sein. Aber hier in dem Fall war es andersrum. Und zwar, bevor das Ritual begann, da sorgte das Medium dafür, dass der Raum, in dem die Sitzung stattfand, entsprechend vorbereitet war. Das ist okay. Dies könnte das Entfernen von störenden oder ablenkenden Gegenständen, das Reinigen des Raumes oder das Schaffen einer ruhigen und spirituell förderlichen Atmosphäre beinhalten. Das wurde da erstmal als Vorarbeit geleistet. Dann wurden Kerzen angezündet, weil man sagt halt einfach, und so hat es auch das Medium gehandhabt, dass Kerzenlicht oft als Symbol des Lichts und der Reinheit angesehen wird und dazu dienen kann, spirituelle Verbindungen besser zu ermöglichen. Und die Farbe der Kerzen, die kann je nach Art des Rituals auch sogar variieren und weiß, also eine weiße Flamme, die wird da oft für Reinigung und Schutz verwendet.
Eine weiße Kerze.
Weiter geht's. Ich glaube, es geht eher hier, aber man kann auch eine Flamme beeinflussen, das gibt's ja auch, aber gut, du hast recht, hier geht's wohl eher um die Farbe der Kerze. Naja, es hat doch, glaube ich, mit Temperatur und so weiter zu tun, ob die jetzt eher bläulich, rötlich oder es kann doch, glaube ich, auch wirklich so eher ganz, ganz hell sein. Gefährliches Halbwissen mal wieder. Genau.
Das ist natürlich ein Argument, was ich überhaupt noch nicht...
Ja, aber du hast recht, das war ein guter Einwand. Ich glaube, es ist tatsächlich eher die Farbe der Kerze vom Wachs gemeint in dem Fall. Richtig. Und dann geht's weiter. Ihr wisst, es ist ein immer wieder erwähntes Thema hier, Räucher und Räucherwerk. Das wurde nämlich dort auch verwendet und zwar Sachen wie Weihrauch, Kräuter und so weiter. Und damit wurde dann eben auch der Raum gereinigt oder gesegnet und hier der Rauch, der, genau, da ist es. Conny hält's in den Händen. Schaut jetzt, klickt jetzt rüber zu YouTube, wenn ihr es mit Bild sehen wollt. Der Rauch, der wird als Medium angesehen, dass die Botschaften zwischen den Welten trägt. Also jetzt nicht missverstehen, wir reden hier von Medium und Medium und Medium jetzt im Sinne von Conny zündet gerade das Räucherholz zum ersten Mal einfach an. Okay.
Oder
wenn ihr live dabei sein wollt, Na toll. Jetzt bereue ich gerade, dass wir heute nicht beieinander aufnehmen, sondern wie so oft online verbunden sind, weil ich kann das natürlich das jetzt nicht riechen. Beschreib's mal. Für mich und alle da draußen.
Es riecht nach, tatsächlich nach einem, ich würde eher fast sagen, nach einem Tee.
Ach ja.
So nach, nach einem Kräutertee.
Mhm.
Rauchiger Kräutertee. So ein bisschen, ja, ja. Ich würde fast sagen so, ich will gar nicht sagen, aber das ist wahrscheinlich Salbei. Und ich weiß nicht, was da noch drin ist, aber es riecht Zeder. Es riecht ganz toll.
Zedernholz war immer mein liebster Aufguss in der Sauna.
Also ja, das wird ähnlich. Das hier wird Zedernholz sein wahrscheinlich. Ne?
Mhm. Ja, das wurde dann nämlich auch genutzt und genau, dann wird, was ich jetzt eben sagen wollte, quasi der Rauch als Medium, quasi als Überträger angesehen, um Botschaften zwischen den Welten besser tragen zu können. Und während dieses Rituals, da rezitierte das Medium oft spezielle Gebete, Mantras oder eben auch Beschwörungsformeln. Und diese Texte, die haben natürlich auch einen Hintergrund und können dazu dienen, Energien zu lenken oder die Aufmerksamkeit möglicher Geister oder Entitäten auf sich zu ziehen. Und sie werden oft in einer wiederholenden Art und Weise gesprochen, was ja dann wiederum ein Mantra ist. Und genau, das Medium versetzt sich in einen tiefen meditativen und oder konzentrierten Zustand und damit ermöglicht es ihm, eine Wahrnehmung zu schärfen und empfänglicher für eventuelle Eindrücke zu sein. Und jetzt
schon interessant. Übernehmen Sie. Aber wenn du das so riechst jetzt, ne, das breitet sich hier schon im Räumchen aus, muss ich schon sagen.
Ich muss dir jetzt glauben, ich riech's ja nicht, aber...
Das ist ganz, ganz toll. Während des Rituals versuchte das Medium natürlich, Kontakt mit möglichen Geistern oder übernatürlichen Entitäten aufzunehmen. Und das kann halt durch Fragen, Aufforderungen, das Öffnen eines Kanals oder... Ja, also für die Kommunikation natürlich geschehen und das war halt darauf bedacht, jede mögliche Botschaft oder Zeichen zu erfassen. Und das Medium stellte halt gezielte Fragen an die vermuteten Geister oder Entitäten und das waren so verschiedene Aspekte, die die Fragen halt so waren. Wer ist es, die Identität, der Grund für ihre Anwesenheit, die Botschaften oder ja ihr Verlangen nach Kommunikation und die Fragen... Die wurden werden halt oft ruhig und ja in einer respektvollen Art und Weise formuliert. Und wir haben mal so ein paar Beispiele. Zum Beispiel kann man Fragen gestellt haben, wie um die Identität der vermuteten Geister herauszufinden. Und das heißt dann so, sag mir deinen Namen, deine Lebensdaten oder halt andere Informationen, die halt dazu führen können, ja.
Ich trau mich jetzt mal was, auch wenn du wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie an die Decke gehst, aber kann ja mal den berühmten Satz vom Gläserrücken rezitieren, den wir früher mal gesagt haben, wenn wir das gemacht haben. Und dieser Satz, der lautete immer, ich hoffe, es klopft hier nicht gleich irgendwie an der Tür.
Ich muss das Hölzchen anzünden.
Das Hölzchen anmachen, ja.
Damit hier nichts passiert, wenn du das sagst.
Ja. Das kennen bestimmt viele, die das in ihrer Kindheit oder Jugend oder auch jetzt immer noch gemacht haben, auch diesen Satz. Ich glaube, der war weit verbreitet.
Das und zwar so geil.
Lautete der, Geist, Geist, bist du da? Wenn du da bist, geh auf Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber
oh Gott.
Das wäre jetzt eher die Ouija oder Gläserrücken-Sitzung.
Ja, da müssen wir dann sowieso noch eine Folge drüber machen. Aber ich muss jetzt schon fragen, spoiler mich, was ist passiert?
Also ganz im Ernst,
nichts.
Da hat sich irgendwas bewegt, aber wer sagt mir, dass das jetzt nicht irgendwie meine Cousine oder eine meiner Cousinen? Ich habe das immer damals mit meinen, eine Cousine, die jünger war als ich, eine, die älter war. Quasi nächst Jüngere, nächst Ältere, mit der habe ich das immer gemacht und ja, also klar, da hat sich schon so ein bisschen was geschoben, aber ich kann natürlich nicht sagen, ob da jetzt irgendwie einer da geschoben hat. Ich weiß es nicht. Es ist nichts Dramatisches passiert, falls du das wissen möchtest. Also,
das wollte ich wissen. Das wollten wir alle wissen da draußen. Ja, also es kann auch gefragt haben, was es für ein Motiv hat, ne? Warum bist du hier?
Warum?
Was ist deine, was möchtest du? Oder sogar nach möglichen Konflikten, ungelösten Angelegenheiten oder halt eben vergangene Ereignisse. Genauso wie die Fragen, ob die Geister oder Entitäten Botschaften für die lebenden Bewohner haben. Und das kann natürlich persönlicher oder allgemeiner Natur sein. Und es ist eine Frage, ob sie ein Verlangen nach Kommunikation und Interaktion mit der Welt der Lebenden haben, wollen, hatten, möchten. Und das kann ergründen, ob der Geist halt Hilfe, Trost oder Erlösung braucht.
Richtig.
Das ist schon creepy.
Dann,
Es ist schon creepy. Ja, wenn man stell dir vor, du hast so eine, warum quietscht das immer? Es ist alles neu.
Es war Connys Mikrofon für alle, die jetzt schon irgendwie aufrecht im Bett gesessen haben.
Das verstehe ich alles nicht. Aber warum, weißt du, also möchte ich dabei sein? Möchte ich das erleben? Ja, bestimmt. Wir haben ja auch schon Einladungen bekommen, so mal mit in den Wald zu gehen und so, ne? Also,
wir haben einige Einladungen.
Bei einer Ouija-Brett-Sitzung möchte ich nicht dabei sein, ganz ehrlich, das will ich nicht.
Die würde ich dann machen.
Habe ich keinen Bock drauf. Ja, wahrscheinlich würde ich mitkommen. Aber ja, ich weiß auch was. Bei so einer Session, wenn es mich nicht persönlich betrifft. Naja, mal gucken.
Ja, wir gucken mal, weil, wie gesagt, wir haben ein paar Einladungen, auch jetzt neulich einer, der sich gemeldet hat, da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Absprache, ein quasi
Waldpodcaster
von früher. Genau, ein Waldpodcaster, oder ist es nicht sogar YouTube hier irgendwie mit Bild? Ich weiß es gerade nicht, sorry dafür, wir sind noch in Kontakt und in dem frühen Austausch, aber wir haben da einige Angebote und wenn ihr sowas überhaupt spannend findet, dass wir da irgendwann mal mitgehen, schreibt es uns gerne und macht uns Mut. Insbesondere Conny, glaube ich.
+4 9151 209 12005 oder post@aktenzeichenparanormal.de auch für eventuelle Kooperation, Werbeanfragen, genauso wie eure Erlebnisse an erlebnisse@aktenzeichenparanormal.de. So, weiter geht's. Das Medium forderte nämlich die Geister auf, ein Zeichen oder einen Beweis für ihre Anwesenheit zu geben. Und da hat man wieder so gesagt, das kann natürlich so ein Bewegen von Gegenständen sein, Erzeugen von Geräuschen, Ändern der Raumtemperatur, ist natürlich immer so das A und O. Oder andere ungewöhnliche Phänomene geschehen und die Aufforderungen wurden mehrfach wiederholt, um eine Reaktion zu provozieren.
Richtig. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen voranzutreiben, gab es dann auch verschiedene Hilfsmittel, die das Medium sich zunutze gemacht hat. Und dazu gehören dann Sachen eben wie Pendel, Tarotkarten oder andere divinatorische Werkzeuge. Und ist auch wieder hier, kann ich mal wieder mein Harry Potter Wissen auspacken. Man lernt so viel damit. Divinatorische Werkzeuge. Pass auf, ja. Und zwar,
die sind bestimmt in Hogwarts unten im Keller, in der Werkstatt, neben der Waschmaschine.
Pass auf. Nicht im Keller, sondern im Turm, weil im Turm findet...
Ohne Aufzug.
War, ja, mit Treppe und so Luke, weißt du, also wie Dachfuhren quasi. Genau. Und da findet das Fach Wahrsagen statt, zu Englisch Divination, also divinatorische Werkzeuge. Ich weiß nicht, was ein Werkzeug dafür ist, aber irgendwas mit Wahrsagen. So, haben wir wieder was gelernt. und die wurden da verwendet, diese Hilfsmittel, um eben Antworten auf die gestellten Fragen zu bekommen und das Ganze ein bisschen zu erleichtern. Und ja, dann waren sie halt mitten drin. Und während der Sitzung, da behauptete das Medium, Botschaften oder Antworten von den vermuteten Geistern oder Entitäten eben tatsächlich zu empfangen. Und diese Botschaften, die wurden normalerweise in verbaler Form mitgeteilt und aufgezeichnet. Sie konnten halt dann da in Form von kurzen Sätzen sein oder sogar manchmal einfach nur Einzelwörter oder irgendwie symbolisch erscheinen. Und nach jeder Sitzung, da wurden die erhaltenen Botschaften und Zeichen sorgfältig analysiert, also quasi wie beim Bleigießen. So. Und das Medium und möglicherweise andere Beteiligten, die versuchten da die Bedeutung aus diesen erhaltenen Informationen abzuleiten. Also ich fühle mich gerade sehr nah am Bleigießen dran. Mhm. Und damit wollte man Namen, Ereignisse oder Themen identifizieren, die halt irgendwie von Bedeutung für die Familie sein könnten. Ist halt auch immer so ein bisschen Autosuggestion. Also wenn du dann schon irgendwie da was raushörst, was jetzt vielleicht irgendwas heißen kann, was du dann mit der Familie in Verbindung bringen könntest, finde ich immer schwierig, dieses Thema. Und deswegen finde ich es auch gut, wie es unser Medium aus dem Interview gemacht hat, indem er gesagt hat, nee, ich will vorher gar nicht zu viel wissen, weil ansonsten bringe ich da mein Wissen, was ich schon habe, mit ein und bin nicht komplett frei in dem, was ich auch empfange. So.
Ja.
Aber gut, wir gucken mal, wie es weiterging, Conny.
Ja, alle Kommunikationsversuche und die erhaltenen Botschaften, die wurden halt, wie gesagt, festgehalten und die Aufzeichnungen hielten Datum, Uhrzeit, den Ort der Sitzung. Ja, und die genaue Beschreibung der Ereignisse. Und sie dienten halt dazu zu gucken, was passiert denn da, um auch eine Analyse zu haben. Das Problem ist allerdings, ja, ich habe mich da sehr lange mit beschäftigt, es sind die Aufzeichnungen nicht zu finden gewesen.
Verschollen.
Sonst wird ja immer vieles und alles online gestellt, da wieder war nichts dabei.
Aber finde ich manchmal irgendwie ein bisschen glaubhafter, als wenn zu viel da ist, so. Weißt du? Findest also wenn du? Dann, wenn du dir da... Ja, manchmal, wenn du da so eine Riesenlatte an Zeug vorgelegt kriegst und dir denkst, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten, dann, es darf auch manchmal nichts sein.
Okay, ja, so. Vielleicht, ja, da könntest du recht haben. Es wurde aber auch ein Priester gerufen und was er getan hat, das Wissen wir nicht, wir können es nur vermuten und da haben wir mal ein paar Vermutungen zusammengestellt. Und zwar, als er das Blut überall sah, kam er zum Entschluss, dass ein Dämon am Werk sei und das Haus abgerissen gehört. Aber er begann dann halt mit seinem Job.
Genau. Und was ist sein Job? Ein bisschen segnen. Und das hat er wohl vielleicht gemacht, ist jetzt auch so ein bisschen ins Spekulative jetzt hier hineingestochen, aber es wäre eine Vermutung, dass er das Haus einfach gesegnet hat und eben Kreuze zeichnen mit Weihwasser an den Eingängen in verschiedene Räume und so weiter und so fort, weil wir wissen, dass es ja einfach nicht nur stationär an einem Fleck passiert, sondern halt fast im ganzen Haus. Und mit Weihwasser sollte dann eben gesegnet und gereinigt werden, so stellen wir uns das vor.
Richtig. Und während des Rituals, da hat der Priester spezielle Gebete aus der Bibel rezitiert, die auch dazu dienen, dass das Haus von negativen Einflüssen befreit wird und ja, das Haus göttlichen Schutz hat. Ja, er bat den göttlichen Schutz und die Gebete, ja, das können sich halt so auch so Gebete gewesen sein, die sich auf Reinigung, Heilung und Schutz halt konzentriert haben. Ne? Das ist ganz klar. Es wurde auch Weihrauch verwendet wahrscheinlich, und in dem Raum halt auch so zu reinigen und die spirituelle Präsenz zu symbolisieren. Und weil das Räuchern mit Weihrauch, ne, das kann als Reinigungsritual gut dienen, um eine Verbindung zur spirituellen Welt herzustellen. Aber da stinkt ja auch die Bude danach wie bei einem Raclette-Abend. Ich weiß nicht, ob ich das... Wobei in dem Fall ist es dann auch scheißegal, wenn deine Wände bluten, dann kannst du nach Weihrauch riechen. Ne? Also das ist so...
Ist Weihrauch wirklich einfach nur verdunstetes Weihwasser? Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Nee, Weihrauch, das ist ja so ein Kraut.
Ach, stimmt. Ja, okay, stimmt. Du hast vollkommen recht, weil ich dachte jetzt eben, ja, weil wir eben als ersten Punkt das Weihwasser hatten, jetzt kommen wir zum Weihrauch, wo ich dachte, das ist das Gleiche irgendwie, und dann
habe ich
irgendwie
zu
viel gedacht, das hilft manchmal nicht.
Der Mann, den die Rituale vertrauen.
Mhm. Genau.
Also dich würde ich jetzt weniger anrufen und würde sagen,
ja, unbedingt.
Weil Wasser und Rauch, muss erst die Bude anzünden, wenn du Räuch...
Sonst
muss er erst die Bude anzünden und dann mit Wasser löschen, dann hast du auch Rauch. Aber ob der geweiht ist, bitte nicht nachmachen, ich glaube nicht.
Nee,
don't try. Das wird jetzt auch nicht so, glaube ich, die Nummer sein, die die wollten, ja. Also der hat die wahrscheinlich auch gemeinsam gesegnet, auch die Bewohner. Und und das kann auch so mit Besprenkeln vom Weihwasser sein, Auflegen der Hände auf den Kopf und so weiter und so fort.
Mit der Wasserpistole.
Wahrscheinlich da mit den Fingerspitzen so ein bisschen Google. Und natürlich gibt's auch Gegenstände, die man hier negativ sehen kann, und die sollten halt aus dem Haus entfernt werden. Und was hat's gebracht?
Nüschte, weil nach kurzer Zeit sind sie ausgezogen. Sie haben es nicht mehr ausgehalten. Das ist jetzt wieder nicht mehr einfach nur reine Vermutung, wie eben bei den Herangehensweisen vom Priester. Das ist jetzt wohl Fakt. Die haben es nicht mehr ausgehalten. Und das Haus, das hat mittlerweile neue Bewohner, und die berichten von keinen Vorkommnissen. Es sei ein schönes, ruhiges Haus. Umzug gut, alles gut.
Schon krass, ne? Also entweder haftete das an denen, aber dann muss es ja in der neuen Örtlichkeit, wo die wohnen, weitergehen. Oder halt, man weiß es nicht. Es gibt halt nicht...
Also, was mir gerade noch kam, vielleicht haben wir sowas schon jemals mal besprochen, so eine Möglichkeit, dass etwas zwar an einem Ort haftet, aber durch jetzt bestimmte Menschen, die dann da vielleicht einziehen, erst ausgelöst wird. So. Und dann zieht irgendwie wieder eine andere Familie ein, wo irgendwie nichts, ich sag mal, getriggert wird. Vielleicht ist ja auch sowas
möglich. Du meinst wegen der Schwingung oder sowas, ja? Oder wegen der Energie?
Was auch immer, ja. Wir sind ja keine Experten, wie wir schon betont haben manchmal.
Das kann natürlich sein. Das ist natürlich eine schöne Vermutung. Also ich finde es schon krass. Also ich weiß auch nicht, ob ich in so ein Haus einziehen würde, wenn du die Geschichte kennst. Es gibt ja ganz oft diese Stories, gerade in den Staaten, dass die Leute irgendwo günstig ein Haus kaufen, ziehen dann irgendwo ein, und dann war aber dann im Keller irgendwie ein Massenmörder, ja, der da seine Opfer in die Wände gebracht hat. Da könnte ich doch keine Nacht drin pennen, Alter. Und wenn das Haus noch so billig wäre.
Genau, und du meinst jetzt quasi,
gibt's gar nicht.
Du meinst, es ist billig und man weiß auch, warum es billig ist, und zieht dann trotzdem ein, weil man sich denkt, ja, ist ja billig. So, also mit dem Wissen so da ungefähr einzuziehen, was da war.
Ja. Und manchmal wird es auch normaler Marktpreis wahrscheinlich sein, und es wird gar nicht erzählt, was die Vorgeschichte war. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Ich habe jetzt auf TikTok ein Video gesehen, aber ich möchte gerne, dass du seinen Satz erst sagst.
Ja, pass auf, weil wir gerade, also das passt jetzt nämlich noch dazu, mittlerweile wissen wir ja, was hier so los ist, wo wir wohnen. Wir wohnen ja hier seit etwa anderthalb Jahren jetzt, wo wir jetzt hier sind in Mainz, und wir wohnen aber in einem Neubau. Der hat, bevor wir da eingezogen sind, gerade erstmal ein Jahr existiert. Mhm. Und wir haben uns ja natürlich auch gefragt, weil wir es halt echt einfach nicht wussten, warum diese Leute so früh da wieder raus sind, weil es doch brandneues Haus, die können ja noch nicht lange hier gewohnt haben. Und ganz im Ernst, also ich mache mir über sowas natürlich mehr Gedanken als meine Freundin.
Aber
ich habe am Anfang echt... Nee, ich habe am Anfang echt so ein bisschen da mit mir gehadert und dachte so, warum können die ausgezogen sein? Ich habe echt nach dem Haken gesucht, was falsch sein könnte hier, dass die halt schon wieder weg sind. Mittlerweile wissen wir es tatsächlich. Wir haben ja so eine Nachbarin, die weiß alles und sie hat gesagt, ja, die haben sich einfach getrennt. Und ich kriege hier immer noch Daumen eingeblendet in meinem Video, ich verstehe nicht wieso. Naja, guck mal, schon wieder. Also, sorry, Leute, die gerade uns nur hören, aber es ist echt seltsam. Ihr solltet vielleicht mal mit Bild gucken.
Das glaube ich doch.
Um Daumen zu sehen.
Ja, also das ist natürlich so spannend. Was ich jetzt bei TikTok gesehen habe, das fand ich auch ziemlich krass. Leute, die so ein Backroom gefunden haben, die irgendwie renovieren und auf einmal merken sie, hinter der Wand, hinter dem Schrank, da ist noch was, da ist ein Hohlraum. Und dann machen sie diese Schranktür, also die Schrankhinterwand kaputt und finden dann irgendwie so eine Kellertreppe runter oder eine Treppe oder einen Flur. Und da sind nochmal zwei komplett fertige Räume.
Okay, das ist so krass. Ein sehr kleiner Backroom in dem Fall, aber ja.
Nee, der letzte schon mal überhaupt gar nicht. Da ging es richtig, das war richtig ein großes Zimmer. Und da müsst ihr mal eingeben, Secret Rooms. Oder okay, Found Secret Room. Das ist echt creepy. Und genauso wie der Daumen bei dir als hochgeht, ist auch creepy.
Ja, ich verstehe das. Ganz kurz nochmal zu diesem Daumen. Wir kennen dieses Phänomen. Es tritt manchmal auf, meistens so einmal pro Sitzung irgendwie, über den ganzen Tag verteilt, aber heute am laufenden Band.
Ja, müssen wir mal einen Support schreiben.
Genau, aber ganz kurz, weil du gerade Backrooms gesagt hast und dann Secret Rooms. Wahrscheinlich meintest du Secret Rooms, aber Backrooms ist ja auch so ein krasses Thema. Also ich weiß nicht, ob du das schon kennst oder davon gehört hast.
Diese Räume, da gibt es auch.
Ist, glaube ich, auch ein Internetphänomen, aber super, super spannend.
Ja, können wir auch mal als Thema machen. Ja,
ja, sehr gerne.
Jetzt würde ich erstmal sagen, ich räucher hier die Wohnung aus mit
Mach das. Holz. Räucher mal meinen Daumen weg hier.
Es riecht wirklich fantastisch, bevor jetzt hier die Wände bluten. In diesem Sinne, wir wissen nicht, was genau in dem Haus war, aber es ist eine spannende Geschichte. Ja, glaubt, was ihr wollt.
Aber fühlt euch gut unterhalten und Donnerstag gibt's Nachtgeflüster, nächste Woche kommt eine schöne Folge raus und irgendwas wollte ich eigentlich eben sogar noch sagen. Ach so, apropos, weil du TikTok gesagt hast, wir machen ja jetzt auch ab und zu Reactions auf YouTube. Da gucken wir uns gruselige Videos an oder manchmal auch nicht so gruselige. Schaut da mal vorbei. Vielleicht ist, wenn diese Folge rauskommt, schon Teil 3 draußen.
Und mal gucken. Schaut da rein. Und es gibt jetzt auch Patreon. Also wenn ihr uns mit 3 Euro im Monat unterstützen wollt für ein Käffchen, dann dürft ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Und
genau, alles kann, nichts muss.
Genau.
Und in diesem Sinne,
glaubt, was ihr wollt.
Aber fühlt euch immer noch gut unterhalten. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.